Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Marina Schweizer am Ende eines Tages, an dem es in Deutschland nach den weiteren drastischen Einschränkungen im öffentlichen Leben, in der Politik um schnelle Hilfe in der Corona-Krise ging. Wir berichten über historische Beschlüsse im Kabinett. Noch nie gab es so viel Geld aus dem Bundeshaushalt für Familien, Unternehmen, Selbstständige. Noch nicht einmal in der Finanzkrise gab es ein Hilfspaket mit derartigen Summen. Auch Kliniken sollen schnell Geld bekommen. Die Europäische Union will die Corona-Hilfe besser koordinieren. Auch darüber berichten wir. Und wir haben ein Interview mit dem grünen Europaabgeordneten Erik Marquardt in der Sendung, momentan auf Lesbos. Er warnt wegen der Pandemie vor einer Katastrophe in den griechischen Flüchtlingslagern.
Wir haben aber eine Situation, dass man natürlich den Leuten erklären kann, dass sie Abstand halten sollen, dass sie sich regelmäßig die Hände waschen sollen. Aber die Menschen zeigen einem natürlich einen Vogel, weil wenn man zu acht in einem kleinen Zelt für drei Personen hockt und wenn man einen Wasserhahn für 1300 Leute hat, dann kann man diese ganzen Maßnahmen zwar verstehen, aber eben nicht einhalten.
Das ganze Interview in wenigen Minuten hier. Außerdem, das Internationale Olympische Komitee steht unter Druck. Immer mehr Stimmen aus dem organisierten Sport fordern eine Olympia-Verschiebung. Es ist der erste Tag, an dem die BewohnerInnen Deutschlands weitere drastische Regeln befolgen mussten. Während die Menschen aufgefordert sind, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, müssen die Rädchen im politischen Entscheidungsprozess auf Hochtouren laufen. Es muss schnell gehen, wenn es darum geht, ganz akute finanzielle Not von Einzelnen, aber auch von Unternehmen zu lindern. Das Kabinett beschloss heute ein beispielloses Hilfspaket. Die Einzelheiten von Theo Gers.
Nun ist der Bundestag am Zug. Er wird am Mittwoch das billigen, was das Kabinett heute auf den Weg gebracht hat. 156,3 Milliarden Euro und damit so viel wie kein Finanzminister vor ihm will Olaf Scholz beispielsweise über einen Nachtragshaushalt an neuen Krediten aufnehmen, um der Corona-Krise zu begegnen. Für den Finanzminister ist das in diesen Tagen genau das richtige Signal.
Aus meiner Sicht müssen wir das machen, damit jeder weiß, wir werden alles tun, was notwendig ist, um Arbeitsplätze und Unternehmen und Beschäftigung und die Gesundheit zu verteidigen. Wir werden nicht zögern. Und weil wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, weil der Schuldenstand unseres Landes auf 60% gesunken ist, sind wir diejenigen, die das auch können.
Insgesamt plant die Regierung mit Corona-bedingten Steuermindereinnahmen von über 33 Milliarden und Mehrausgaben von 122 Milliarden Euro. Darin enthalten sind 50 Milliarden allein für die Direktzahlungen, mit denen die Bundesregierung mehrere Millionen Selbstständige und Kleinunternehmen über Wasser halten will. Ein Mann- und ein Frau-Unternehmen oder Freiberufler, die außer einer Praxis, einem Laptop oder einem Lieferwagen oft nur sich selbst als Kapital haben, können zur puren Existenzsicherung zunächst leichter Hartz IV beantragen. Die sonst übliche Vermögensprüfung wird für ein halbes Jahr ausgesetzt. Zur Sicherung ihrer Unternehmen gewährt der Staat zweitens Direktzahlungen. Firmen mit bis zu 5 Beschäftigten soll eine Einmalzahlung von 9.000 Euro für die nächsten 3 Monate über die Runden helfen. Bei bis zu 10 Beschäftigten sind es 15.000 Euro. Schon im April soll das Geld fließen. Eine eidesstattliche Versicherung, dass eine Existenzbedrohung oder ein Liquiditätsengpass wegen Corona gegeben sind, reicht, so Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Wir geben bis zu 50 Milliarden Euro aus, um zu verhindern, dass ein Gutteil dessen, was wir an kleinem Mittelstand, an Handwerkern, an Geschäften, Buchhändlern, Taxifahrern, Barbesitzern, Kinos, Musikern, Künstlern und vielen anderen in Deutschland haben, was zu unserer Lebensqualität und zur Funktionsfähigkeit des Alltages so wichtig ist, dass dies nicht wegbricht und dass es erhalten bleibt.
Zu diesem Kraftakt des Staates gehört auch ein riesiger Schutzschirm, der über die größeren Unternehmen gespannt wird. Kredite über 400 Milliarden Euro kann der neue Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, aufnehmen und damit Darlehen von Unternehmen, die in eine Schieflage kommen, absichern. Weitere 100 Milliarden Euro soll der WSF der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, für den gleichen Zweck bereitstellen. Und noch einmal 100 Milliarden Euro stehen bereit, damit sich der Bund notfalls an Unternehmen beteiligen oder diese übernehmen kann. sei es um diese vor einer Pleite oder vor einer aus deutscher Sicht unerwünschten Übernahme zu bewahren. Und Peter Altmaier warnt deshalb auch die Hedgefonds dieser Welt vor unüberlegten Übernahmeofferten.
Das sage ich allen, die in Hedgefonds und anderswo sich bereits darauf freuen, das eine oder andere günstig zu erwerben. Make no mistake about it. Wir sind entschlossen, unseren Unternehmen in dieser Situation zur Seite zu stehen, weil es eben auch um sehr viele Arbeitsplätze geht.
Zum Hilfspaket der Regierung gehören auch Änderungen im Miet- und Verbraucherrecht, die für die 3 Monate vom 1. April bis 30. Juni gelten und denjenigen helfen sollen, die in dieser Zeit Einkommensausfälle durch Corona haben. Sie erhalten für laufende Zahlungen, etwa für Strom und Telefon, einen 3-monatigen Aufschub, ohne dass ihre Anschlüsse gekündigt werden können. Geraten Sie mit der Miete in Rückstand, besteht die Pflicht zur Mietzahlung zwar weiter, es darf Ihnen aber wegen der Mietschulden nicht gekündigt werden. Das gilt für private Wohnungen ebenso wie für Geschäftsräume.
Es war ja auch der erste Arbeitstag, an dem die Bundeskanzlerin das Land aus der häuslichen Quarantäne heraus per Telefon regierte. Ihr Arzt war ja positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Regierungssprecher Seibert geht es der Kanzlerin gut. Der erste Corona-Test war negativ und weitere sollen folgen. Die Krankenhäuser rüsten sich für eine größere Zahl an Patienten. Damit in Deutschland gut getestet und gut behandelt werden kann, braucht auch das Gesundheitssystem schnelle finanzielle Hilfe. Auch dafür wird jetzt viel Geld in die Hand genommen. Frank Kapellan.
Jens Spahn spricht von einem Schutzschirm für Krankenhäuser und Praxen. 10 Milliarden Euro stehen zur Verfügung, um den Notstand zu finanzieren. Wichtigste Maßnahme: die vielen Krankenhäuser, die sich gerade auf die Behandlung von Corona-Infizierten vorbereiten, sollen schnell Geld erhalten. Lukrative Behandlungen von Privatpatienten etwa fallen weg. Der Staat, so der Gesundheitsminister, wird da einspringen.
Wer planbare Operationen verschiebt, wer neue Intensivbetten aufbaut, wer mehr Personal und mehr Material braucht, um Corona-Patienten zu versorgen, bekommt einen finanziellen Ausgleich.
50.000 Euro erhält ein Krankenhaus für jedes zusätzlich eingerichtete Intensivbett. Für jedes normale, zur Corona-Behandlung frei werdende Bett werden 560 Euro am Tag überwiesen. Helfen will die Bundesregierung aber auch niedergelassenen Ärzten, jenen, die bei der Corona-Erstbehandlung und Erkennung gefordert sind, aber auch denen, die damit zu kämpfen haben, dass Patienten eigentlich notwendige Arztbesuche verschieben.
Und deswegen wollen wir es möglich machen, dass niemand übermäßige Umsatzeinbrüche jetzt für diese nächsten Wochen haben muss.
Christdemokrat Spahn will zudem dafür sorgen, dass der Bund im Falle einer Epidemie mehr Befugnisse erhält. Das Bundesinfektionsschutzgesetz soll angepasst werden. Schutzausrüstung kann notfalls beschlagnahmt, der Export verboten werden. Der grenzüberschreitende Verkehr kann auf Anweisung des Bundes auch zur Abwehr von Gesundheitsgefahren eingeschränkt werden. Eine Zwangsverpflichtung von Medizinern und Studenten zur Corona-Behandlung soll es allerdings anders als zunächst geplant nicht geben. Jedoch will der Minister auch hier mit finanziellen Anreizen dabei helfen, neues Personal zu rekrutieren. Studenten, die im Corona-Kampf helfen, müssen den Verdienst nicht mit dem BAföG verrechnen.
Der Einsatz der Studentinnen und Studenten muss belohnt werden und nicht finanziell bestraft.
Personal wird auch in der Landwirtschaft fehlen. Ernte und Aussaat stehen an. Saisonarbeiter aber fehlen wegen der Reiseverbote, insbesondere Frauen und Männer aus Polen und Rumänien. Die Spargelbauern haben als Erste darunter zu leiden. Andere werden folgen, so Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Allein im März werden mindestens 30.000 Saisonarbeitskräfte benötigt. Bis Mai steigt der Bedarf auf 85.000 an.
Für Erntehelfer, die schon in Deutschland sind, werden die Regeln gelockert. Saisonkräfte dürfen 115 Tage lang sozialversicherungsfrei arbeiten können. Bisher lag die Grenze bei 70 Tagen. Alles ist Teil des heute vom Kabinett verabschiedeten Corona-Paketes, ebenso wie Maßnahmen, die Familienministerin Franziska Giffey ankündigt. Junge, einkommensschwache Familien sollen nicht finanziell unter der Corona-Krise leiden müssen. 2 Millionen Kinder haben derzeit Anspruch auf bis zu 185 Euro Kinderzuschlag monatlich, weil Familien durch Kurzarbeit oder die notwendig werdende Kinderbetreuung erhebliche Einkommenskürzungen zu verkraften haben, dürfte der Anteil der Berechtigten sprunghaft steigen. Sozialdemokratin Giffey kündigt zudem eine neue Berechnungsgrundlage an. Nicht das Durchschnittseinkommen der letzten 6 Monate ist für die Höhe des Kinderzuschlages ausschlaggebend, sondern für den Zeitraum April bis September nur der Verdienst des letzten Monats. Bundestag und Bundesrat müssen all diesen Vorhaben noch in dieser Woche zustimmen.
Frank Kapellan über das Hilfsprogramm für Gesundheitssystem, Landwirtschaft und Familien. Damit die Rettungspakete der einzelnen Länder möglich werden, haben die EU-Wirtschafts- und Finanzminister dem Vorschlag der Kommission zugestimmt. Die Defizit- und Schuldenregeln werden ausgesetzt. Ein weiteres Beispiel für europäische Zusammenarbeit in dieser Krise: Nach Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland nimmt auch Sachsen 6 erkrankte Patienten aus einem EU-Land auf, nämlich Italien. Solidarität ende nicht an Landesgrenzen, erklärte dazu heute Ministerpräsident Michael Kretschmer. Wie jetzt sonst noch zusammengearbeitet werden kann, darüber haben heute auch die EU-Außenminister beraten. Bettina Klein berichtet.
Videokonferenzen sind das diplomatische Mittel der Stunde, selbst bei den Außenministern, deren Vielreiserei normalerweise zum Berufsalltag gehört. 3 Stunden konferierten die EU-Ressortchefs. Die Corona-Krise selbst hier im Vordergrund.
Die aktuelle Corona-Krise ist für uns alle ein Stresstest. Das gilt für jeden Einzelnen, aber das gilt natürlich auch für die Nationalstaaten und das gilt in besonderer Weise auch für die Europäische Union.
Alle müssen jetzt ihre Handlungsfähigkeit beweisen und ihrer Verantwortung gerecht werden, so Heiko Maas. Die EU versucht gerade handlungsfähig zu bleiben. Da Videokonferenzen nur als informelle Treffen gelten, werden die Entscheidungen in Zukunft im schriftlichen Verfahren getroffen. Eine Änderung der Geschäftsordnung machte es möglich. Heiko Maas hat außerdem vorgeschlagen, eine Solidaritätsklausel in den europäischen Verträgen zu aktivieren. Sie soll bei außergewöhnlichen Ereignissen sicherstellen, dass die EU als Ganzes die Mitgliedstaaten schneller und einheitlicher unterstützen kann. Eine dringliche Aufgabe für die Außenminister derzeit, jene EU-Bürger zurückzuholen, die sich im Ausland befinden und wegen der Reisebeschränkungen nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren können. Dabei unterstützt die Bundesregierung unter anderem private Reiseanbieter.
Dafür müssen wir ihnen helfen, Landegenehmigungen zu bekommen oder auch Überflugsrechte. Das ist in vielen Fällen schwieriger geworden, weil der Luftraum abgeschlossen wurde oder weil Flughäfen auch dicht gemacht worden sind.
Dort, wo private Anbieter gar nicht mehr hinkommen, chartert die Bundesregierung selbst Maschinen bei Fluggesellschaften. 120.000 Deutsche wurden in den vergangenen Tagen zurückgebracht. Insgesamt geht man von mehr als 200.000 deutschen Staatsbürgern aus, die sich bei Ausbruch der Corona-Krise im Ausland befunden haben und jetzt wieder zurückkehren möchten. Die Haupturlaubsgebiete seien abgearbeitet. Nun widme man sich den weiter entfernt liegenden Regionen, Chile, Mexiko, Neuseeland, Gambia. Zur schwierigen Situation an den innereuropäischen Grenzen und den kilometerlangen Staus, sagte Heiko Maas.
Viele dieser Probleme sind praktisch gelöst. Die Staus gibt es nicht mehr in dem Umfang. Die Tatsache aber, dass man die Bewegungen von Menschen nicht nur in einem Staat, sondern auch innerhalb Europas reduzieren muss, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, ist eine richtige gewesen.
Das Ganze besser gemeinsam zu organisieren sei notwendig gewesen, vor allem um den freien Fluss von Waren zu gewährleisten. Die EU-Kommission hat dazu heute noch einmal Richtlinien vorgestellt.
Erstens sollte das Überqueren der Grenze auf einer grünen Vorfahrtsspur maximal 15 Minuten dauern. An diesem Wochenende hatten wir einige Grenzübergänge mit mehr als 40 Kilometern Warteschlange. Das ist eine Wartezeit von bis zu 18 Stunden und das muss aufhören.
Als weitere Punkte empfahl Ursula von der Leyen den Mitgliedstaaten, Beschränkungen für den Güterverkehr vorübergehend außer Kraft zu setzen, etwa Fahrverbote am Wochenende oder in der Nacht. Außerdem müsse der Papierkram, die Bürokratie an den Grenzen für Lkw-Fahrer deutlich vereinfacht werden.
Aus Brüssel war das ein Bericht von Bettina Klein. 23.24 Uhr ist es. An den EU-Außengrenzen gibt es ein anderes Problem. Auf Inseln in der griechischen Ägäis leben zehntausende Flüchtlinge unter katastrophalen Bedingungen. Wegen der drohenden Gefahr durch das Coronavirus hat das Europaparlament jetzt die Räumung von Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln gefordert. Der Vorsitzende des Innenausschusses, Juan Fernando López Aguilar, schrieb in einem Brief an den EU-Kommissar für Krisenmanagement, die Lager müssten schnellstmöglich geräumt werden. Der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt hält sich seit 4 Wochen auf der griechischen Insel Lesbos auf. Dort befindet sich das größte Flüchtlingslager Moria. Mit ihm konnte ich vor der Sendung über die Situation vor Ort sprechen. Herr Marquardt, wie erleben Sie denn die Situation vor Ort momentan?
Auf der Insel dreht sich eigentlich natürlich auch alles um Corona. Wir hatten hier große Debatten, große Proteste, hatten wirklich schaurige Szenen mit Rechtsradikalen, die auf die Insel gekommen sind, Straßensperren errichtet haben und wirklich gezielt gegen geflüchtete Hilfsorganisationen, aber auch gegen Pressevertreter vorgegangen sind. Und das war eine schockierende Zeit. Es ist natürlich aber auch schockierend, dass es danach immer noch schlimmer kommt. Viele Leute fragen sich, wie wird es eigentlich sein, wenn Corona hier sich ernsthaft auf der Insel ausbreitet und alle Welt darüber redet, wie man Kontaktsperren sicherstellen kann. Aber auf der anderen Seite hier auf der Insel 20.000 Leute zusammengepfercht in einem Camp sind unter ja jetzt schon katastrophalen Bedingungen. Wenn Corona hierher kommt, dann wird das wirklich eine riesige Katastrophe.
Pro Asyl hatte ja schon kritisiert, dass die Öffentlichkeit ausgesperrt werde. Das Ganze war ja auch eine Schutzmaßnahme, dass eben nicht mehr so viele Leute in die Camps hinein können, um eben auch Ansteckungen zu verhindern. Können Sie denn hinein? Haben Sie einen Eindruck von innen?
Ich war vor 2 Tagen im Camp. Ich versuche dort auch ja nicht dafür zu werben, dass jetzt alle Welt hierher kommt, um den Geflüchteten zu helfen. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann, wenn man aus guten Absichten, um hier eine Suppenküche aufzubauen oder was auch immer, jetzt aus Italien, Spanien oder Deutschland versucht, schnell ehrenamtliche Hilfe zu leisten. Wir versuchen, ein System zu etablieren, bei dem Ehrenamtliche, die auf die Insel kommen, dann erstmal in Quarantäne kommen, einen Corona-Test machen und wenn sie negativ sind, dann können sie mit der Arbeit anfangen. Das sind auch alles kleine Dinge, die gerade geplant werden müssen. Aber in der Tat ist es so, dass man jetzt nicht einfach kritisieren kann, dass die Öffentlichkeit ausgesperrt wird, wenn es einen guten Plan gäbe, wie man eben die Öffentlichkeit so aussperren kann, dass Corona nicht reinkommt. Aber momentan scheint es mir so, dass es eben auch darum geht, vorzubereiten, dass die schaurigen Szenen, die in diesem Flüchtlingslager anstehen, nicht das Licht der Weltöffentlichkeit erblicken. Und das muss ich dann schon auch gemeinsam mit Pro Asyl kritisieren.
Was aber tatsächlich ja interessiert, wie die hygienische Situation insgesamt in den Lagern ist.
Wir versuchen in den vergangenen Jahren, und das nicht vor allem ich, sondern vor allem die Hilfsorganisationen, hier Informationen zu verbreiten in dem Camp, dass alle einen Flyer bekommen, wo sie dann Hinweise bekommen, ja, wie sollte man sich verhalten, man sollte Abstand halten, Mundschutzgeräte werden gerade verteilt, also wurden wirklich in Akkordarbeit hergestellt, dass man versucht, auch alle mit dem wenigsten kleinen Schutzausrüstung hier zu versorgen. Wir haben aber eine Situation, dass man natürlich den Leuten erklären kann, dass sie Abstand halten sollen, dass sie sich regelmäßig die Hände waschen sollen, dass sie Quarantänemöglichkeiten aufsuchen sollen, wenn sie Probleme haben. Aber die Menschen zeigen einem natürlich einen Vogel, weil wenn man zu 8 in einem kleinen Zelt für 3 Personen hockt und wenn man einen Wasserhahn für 1300 Leute hat, dann kann man diese ganzen Maßnahmen zwar verstehen, aber eben nicht einhalten. Es ist so, dass in einem Camp für 3000 Leute man sich nicht vor Corona schützen kann, wenn nur 20.000 Leute sind und deswegen muss auch schnell was passieren.
Der EU-Innenausschuss hat ja Mindestanforderungen jetzt auch schon gestellt in dem Brief, den ich bereits erwähnt habe. Also ältere Vorerkrankte sollen aus den Lagern gebracht werden. Könnte das aus Ihrer Sicht die Lage entscheidend entschärfen?
Ich denke, dass man sich klar machen muss, dass die Corona-Krise hier wirklich nochmal zusätzlich einschlagen muss. Die Krankenhäuser sind jetzt schon 10-fach überbelegt. Das ist hier seit Jahren eine humanitäre Krise auf den Inseln. Man hat nicht nur Griechenland allein gelassen aus Sicht der Europäischen Union, sondern Griechenland hat auch die Inseln allein gelassen. Das kam mehrfach zu Spannungen. Und wenn wir jetzt nicht schaffen, wirklich substanziell diese Lager zu evakuieren, sondern uns dann nur auf einzelne Gruppen, kann man sicherlich Prioritäten setzen und sagen, okay, zuerst sollten die Risikogruppen aus den Camps raus. Das ist richtig, aber wenn wir nicht schaffen, insgesamt substanziell die Lage hier so zu entspannen, dass man eben nicht auf der einen Seite Ausgangssperren hat und auf der anderen Seite immer noch tausende Leute in diesem Camp zusammengefercht sind, dann wird man auch nicht relevant gegen Corona vorgehen können. Es ist ja nicht so, dass wir gerade über besonders humane Asylpolitik reden müssen oder über Menschenrechte, sondern wir müssen einfach verstehen, dass es Corona ziemlich egal ist, wer welche Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht hat und dass unsere Antwort gegen Corona eben auch sein muss, dass wir jetzt Orte in Europa vermeiden, schon aus Eigeninteresse, an denen sich so viele Leute stapeln wie zum Beispiel im Camp Moria auf Lesbos.
Was heißt, dass wir das vermeiden? Sie fordern eine europäische Kraftanstrengung?
Ja, ich denke nicht, dass es jetzt Sinn macht, mit den Leuten in Europa, die in den vergangenen Jahren eigentlich sich dadurch profiliert haben, immer weiter das Problem in der Asylpolitik zu erhalten, sich darüber zu echauffieren, dass man fordert, dass Geflüchtete verteilt werden, dann zu einigen. Wir müssen gucken, welche Staaten wollen momentan Verantwortung übernehmen. Da wird es sicherlich einige Kommentatoren aus Wien oder Budapest geben, die das dann kritisieren. Aber wir haben wirklich eine ernsthafte Krise. Da kann man sich nicht auf irgendwelche Linienrichter am Seitenrand verlassen, sondern muss gucken, wer ist eigentlich der Spielmacher in Europa, wer kann diese Probleme jetzt angehen. Und ich glaube, dass es eine gemeinsame Kraftanstrengung von wenigstens einigen europäischen Staaten braucht, die Griechenland in dieser Situation auch helfen.
Ja, die europäischen Länder sind ja aber auch gerade selbst in einer schwierigen Lage angesichts der Corona-Krise. Wenn diese Menschen jetzt auf die Länder verteilt werden, werden sie dann nicht noch mehr überfordert?
Ja, ich glaube, dass man das jetzt theoretisch so betrachten kann, aber wir überfordern eben unser Gesundheitssystem in Europa vor allem, wenn wir Orte akzeptieren, an denen so viele Leute, wenn das Coronavirus dort ankommt, sich gegenseitig anstecken und wenn sie dann auch wieder andere Leute anstecken. Wir müssen einfach vermeiden, dass sich dieses Virus exponentiell ausbreitet. Nur das würde uns ernsthaft erschrecken und belasten. Wir haben das in einigen Regionen in Europa schon erlebt und wir müssen eben vermeiden, dass man jetzt in anderen Regionen in Europa sagt, also unser Gesundheitssystem, da können jetzt die Geflüchteten nicht auch noch rein und dann nebenbei durch diese Aussage schafft, dass eben Tausende sich anstecken und exponentielles Wachstum für das Virus möglich ist. Es ist einfach nur wirklich vernünftig aus jedem Blickwinkel, dass man Orte in Europa vermeidet, an denen so viele Menschen sich sammeln. Und wer dann sagt, ja, jetzt können wir nicht auch noch die Geflüchteten aufnehmen, der muss sich einfach klar machen, dass wir in Deutschland zum Beispiel eine Situation haben, da sind 25.000 Erstaufnahmeplätze frei, also in Flüchtlingserstunterkünften. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, morgen nehmen wir 10.000 Obdachlose in diesen Erstunterkünften auf, denn es gibt ja auch noch andere Leute, die gerade kein Zuhause haben, in das sie sich einschließen können, dann können wir auch übermorgen mal darüber nachdenken, ob wir nicht 5.000 oder 10.000 Plätze noch für Geflüchtete, die gerade sich in Lagern stapeln, bereitstellen. Und da geht es nicht um Bewegungsfreiheit oder Asylpolitik, sondern darum, dass diese Leute schnell in Quarantäne kommen, um sich selbst nicht anzustecken, aber auch um andere nicht anzustecken. Das ist, glaube ich, gerade die Priorität. Und wer dann versucht, das für seine asylpolitischen Ideen von rechts zu instrumentalisieren, der kann das ja machen. Aber wir brauchen wirklich gerade echt eine Kraftanstrengung, um gegen diese Corona-Krise vorzugehen. Und eben, wie gesagt, keine Kommentare von der Seitenlinie.
Die Meinung von Erik Marquardt, Europaabgeordneter von den Grünen, aktuell auf der griechischen Insel Lesbos. Es ist 23.33 Uhr und hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit Kurzmeldungen des Tages. Das Bundesinnenministerium hat aufgrund der Corona-Krise sämtliche Abschiebungen in andere EU-Staaten gestoppt. Philipp Eckstein.
Deutschland werde ab sofort auch keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, die aus anderen EU-Staaten nach Deutschland abgeschoben werden sollen, so ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedstaaten würden darüber in Kürze informiert. Abschiebungen in Drittstaaten seien allerdings weiterhin möglich, so das Bundesinnenministerium. In der Praxis hatte das für Asylverfahren in Deutschland zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, bereits in der vergangenen Woche sogenannte Dublin-Auslieferungen gestoppt. In einem Schreiben des BAMF, das NDR, WDR und SZ vorliegt, heißt es: Angesichts der Corona-Krise seien in Europa inzwischen die meisten Grenzen geschlossen und Reiseverbote ausgesprochen. Überstellungen seien vor diesem Hintergrund nicht zu vertreten. Das sogenannte Dublin-Abkommen regelt, dass Flüchtlinge innerhalb Europas in dem Land Asyl beantragen müssen, über das sie einreisen. Um das durchzusetzen, finden regelmäßig auch Abschiebungen innerhalb Europas statt. Diese hat Deutschland nun ausgesetzt.
In Frankreich sind die Ausgangssperren verschärft worden. Spazieren gehen nur noch eine Stunde am Tag und nur noch in einem Umkreis von einem Kilometer von der Wohnung entfernt. Das gilt ab morgen. Auch Großbritanniens Premierminister Johnson hielt am Abend eine Rede, die in die gleiche Richtung ging. Imke Köhler berichtet.
Auch die britische Regierung verhängt nun strikte Ausgangsbeschränkungen. In einer Rede an die Nation hat Boris Johnson die neuen Maßnahmen dargelegt. Demnach dürfen die Menschen ihre Wohnung ab sofort nur noch verlassen, um Lebensmittel und Medikamente für sich oder Hilfsbedürftige zu besorgen, einen Arzt aufzusuchen oder zur Arbeit zu gehen. Außerdem ist ein Ausgang pro Tag erlaubt, um Sport zu treiben. Alle Läden, die nicht absolut notwendige Waren anbieten, bleiben zu. Auch Spielplätze, Bibliotheken und Gebetshäuser werden geschlossen. Ansammlungen von mehr als 2 Personen im öffentlichen Raum sind verboten, es sei denn, die Personen gehören zum eigenen Haushalt. Johnsons Ankündigung kommt nach Tagen, an denen die Parks in Großbritannien voll waren mit Joggern, Fahrradfahrern und Spaziergängern. Auch die U-Bahn in London, die ihren Takt ausgedünnt hat, war zur Rush-Hour voll. Abstand halten, Menschenansammlungen meiden, das funktioniert so nicht. Die über 70-Jährigen waren vorher schon dazu aufgefordert worden, zu Hause zu bleiben, um sich zu schützen. Etwa 1,5 Millionen Menschen, die als ganz besonders gefährdet gelten, werden vom Gesundheitsdienst NHS sogar schriftlich dazu aufgefordert. Die Zahl der Toten ist im Vereinigten Königreich weiter gestiegen. Sie wurde am Montagabend, 21 Uhr Ortszeit, mit 335 angegeben.
Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus bleiben die tschechischen Grenzen jetzt auch für tägliche Berufspendler geschlossen, die in Deutschland und Österreich arbeiten. Peter Lange.
Christoph Israng, der deutsche Botschafter in Tschechien, hatte am Vormittag auf Twitter noch darauf hingewiesen, dass die Zahl der Corona-Infektionen im Grenzgebiet zu Deutschland viel niedriger sei als zum Beispiel in Prag. Gefruchtet hat der Hinweis nicht. Das Pendeln über die Grenze ist der letzte Kanal, durch den diese Epidemie aus dem Ausland in die Tschechische Republik kommen kann, sagt Innenminister Jan Hamáček. Tschechien will deshalb auch das tägliche Pendeln von Arbeitnehmern über die Grenze so weit wie möglich unterbinden. Wir geben den Pendlern die Wahl. Entweder sie bleiben in Tschechien oder aber sie suchen sich in Österreich und Deutschland eine Unterkunft und arbeiten längere Zeit im Ausland. Wir empfehlen einen 3-wöchigen Rhythmus. Bei der Rückkehr werden sie dann in Quarantäne gehen. Alle Einschränkungen des Alltags, zunächst bis zum 24. März befristet, werden laut Hamáček zunächst bis zum 1. April verlängert. Solange bleiben Gaststätten und Geschäfte geschlossen, ausgenommen Lebensmittelgeschäfte, Apotheke und Drogerien. Außerdem dürfen die Menschen ihre Wohnungen nur zum Einkaufen verlassen und um zur Arbeitsstelle zu gelangen. Die Zahl der Infektionen ist in Tschechien inzwischen auf über 1.200 gestiegen und es gibt auch einen ersten Todesfall. Ein hochbetagter Mann, 95 Jahre alt, mit schweren anderen Erkrankungen, hat das Coronavirus nicht überlebt.
In China hat die Coronavirus-Krise um die Jahreswende begonnen. Jetzt gibt es dort im Alltag wieder erste vorsichtige Zeichen der Aufhellung, berichtet Steffen Wurzel.
Von einer Normalisierung in China kann nicht die Rede sein, aber seit Tagen wird deutlich, ein bisschen Alltag kehrt zurück in das Leben der Chinesinnen und Chinesen, vor allem außerhalb der Provinz Hubei, von der aus sich das Coronavirus seit dem Jahreswechsel weltweit ausgebreitet hat. Immer mehr Büros, Geschäfte, Fabriken und Restaurants in chinesischen Städten haben geöffnet, die Menschen gehen wieder raus und die Staats- und Parteiführung verbreitet vorsichtigen Optimismus. Nach offiziellen Angaben gibt es demnach in ganz China keine neuen Infektionen innerhalb des Landes mehr. Alle knapp 40 neuen Coronavirus-Infektionen am Sonntag seien von außen ins Land eingeschleppt worden, heißt es. Viele Experten zweifeln allerdings an diesen Zahlen der Staatsführung, zumal Chinas Behörden in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder offizielle Statistiken frisiert und schlechte Nachrichten unter den Teppich gekehrt haben. Da es in China keine Opposition, keine freie Presse und kaum Zivilgesellschaft gibt, bleiben die guten Zahlen der Staatsführung weitgehend unwidersprochen. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo zitiert einen Arzt aus einem Quarantänezentrum in Wuhan, der sagt, den staatlichen Zahlen könne man nicht vertrauen. Klar ist aber der Trend. Die Zahl der Neuinfektionen ist in China wegen der drastischen Ausgangssperren und Kontrollen deutlich zurückgegangen. Die staatlichen Medien richten ihren Blick inzwischen vermehrt aufs Ausland, auf Europa und die USA vor allem. Dort könne man sich einiges abschauen bei China, ist die Meinung vieler Chinesinnen und Chinesen.
An der Wall Street in New York schloss der Dow Jones Index bei 18.592 Punkten, ein Minus von 3%, und das ist der tiefste Stand seit November 2016. Wie die Börsen in Deutschland heute oder die Börse in Deutschland heute auf neueste Entwicklungen in der Corona-Krise reagiert hat, das berichtet Dorothee Holz.
Die Corona-Krise verändert alles, im Kleinen wie im Großen. Auf dem Frankfurter Flughafen wurde eine Landebahn gesperrt, damit die Lufthansa dort stillgelegte Flugzeuge parken kann. Bisher einmalig. Hauptversammlungen sollen online stattfinden. Die Präsenzpflicht wurde im Eilverfahren aufgehoben. Und die EU rührt sogar an einer heiligen Kuh. Im Kampf gegen die Corona-Krise werden erstmals überhaupt die europäischen Schulden- und Defizitregeln außer Kraft gesetzt. Das verschafft den Ländern dringend benötigten finanziellen Spielraum. Doch die Finanzmärkte lassen sich davon nicht beruhigen. Der DAX ist nach der kleinen Erholung Ende letzter Woche wieder mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Um gut 2% ging es runter auf rund 8.740 Punkte. So tief sind deutsche Konzerne an der Börse gefallen, dass Verkehrsminister Scheuer Angst vor Übernahmen hat. Zum Beispiel von deutschen Autokonzernen. Daimler könnte ein Kandidat sein. Das hat auch Barbara Böttcher von der Deutschen Bank auf dem Schirm. Vom Homeoffice aus gibt sie gleichzeitig Entwarnung.
Mit dem Verfall des Aktienkurses sind die deutschen Unternehmen natürlich sehr viel günstiger geworden. Allerdings stellt sich die Frage, wer in der gegenwärtigen Situation über die Mittel verfügt, sich an den entsprechenden Unternehmen zu beteiligen und einzukaufen.
Für den Fall der Fälle plant Berlin aber schon Gegenmaßnahmen. Zur Corona-Krise gehört auch, dass Unternehmen reihenweise ihre Prognosen für dieses Jahr senken müssen. Das hat Airbus getan. Nach Börsenschluss hat sich auch der angeschlagene Stahlkonzern ThyssenKrupp von seinen Jahreszielen verabschiedet.
Aktuelles von der Börse war das von Dorothee Holz zum Ende unserer Kurznachrichten. Auch im Sport ist in der Corona-Krise Vernunft gefragt. So gut wie alles ist abgesagt oder verschoben worden, vom Kurs im Fitnessstudio bis hin zu großen Veranstaltungen wie der Fußball-Europameisterschaft. Eine der wenigen Ausnahmen sind die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Sie wurden bisher nicht verschoben, was dem Internationalen Olympischen Komitee den Vorwurf einbringt, in der Corona-Krise eben nicht vernünftig zu handeln. Mittlerweile mehren sich die Anzeichen, dass das IOC der Kritik und dem großen Druck nachgibt. Bastian Rode aus der Sportredaktion ist bei mir. Welche Anzeichen sind das?
Also ein Anzeichen ist eine Äußerung, mit der heute Abend ein langjähriges Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees von der Zeitung USA Today zitiert wird. Richard Pound sagt demzufolge, dass die Sommerspiele seines Wissens nach nicht wie bisher geplant am 24. Juli beginnen werden. Dazu muss man sagen, Richard Pound ist nicht Mitglied der IOC-Exekutive. Dieses Gremium hat mit Mitteilung von gestern entschieden, jetzt eben Szenarien zu prüfen, die Sommerspiele zu verschieben. Bis zu 4 Wochen Zeit will sich das IOC dafür nehmen. Eine Bedenkzeit, die die Verantwortlichen in Japan offenbar nicht mehr brauchen. Bisher hatten auch sie eisern am geplanten Termin Ende Juli, Anfang August festgehalten. Mittlerweile aber spricht die Regierung offen über eine mögliche Verschiebung. Und auch das ist ein Anzeichen dafür, dass etwas in Bewegung ist. Mit dem letzten Wort allerdings beim IOC.
Von wem genau kommt denn jetzt die Kritik am IOC?
Vor allem von Athleten. Die sind gerade in einer besonders schwierigen Situation. Ohne zu wissen, ob und wann Olympia stattfindet, müssen sie irgendwie trainieren, obwohl Sportstätten geschlossen sind. Kompliziert. Und deswegen fordert unter anderem der deutsche Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler im ZDF eine Verschiebung der Tokio-Spiele.
Olympische Spiele sind das größte Fest und dort wollen wir die optimalen Leistungen unter fairen Bedingungen haben. Und die sind aus meiner Sicht aktuell gar nicht mehr gegeben, da Athleten am Strand trainieren, gar nicht trainieren oder auch Anti-Doping-Strukturen bisweilen schon aufgebrochen sind, weil durch Quarantäne gar nicht mehr ordentlich getestet werden kann.
Die Bedenkzeit von bis zu 4 Wochen hält Thomas Röhler für viel zu lang. Aber es sind nicht nur die Athletinnen und Athleten, die das IOC mit ihrer scharfen Kritik unter Druck setzen. Dieser Druck kommt auch aus der Politik, wie zum Beispiel hier von Dagmar Freitag, der Vorsitzenden des Sportausschusses im Bundestag.
Diese Hinhaltetaktik des IOC, die produziert einen massiven Vertrauensverlust und zeigt auch ein eklatantes Führungsversagen. Und dem IOC muss klar sein, wer nicht entscheidet, über den wird entschieden.
Und diese Kritik ist auch aus anderen Ländern zu hören. Da eine Ausnahme Russland, muss man sagen, dass die abwartende Haltung des IOC begrüßt. Genauso wie übrigens auch einige namhafte Sportler aus Deutschland. Insgesamt sind diese Stimmen aber in der Minderheit.
Welcher Alternativtermin steht dann im Raum?
Das IOC nennt in seiner Mitteilung über Verschiebungsszenarien keine konkreten Termine. Der Deutsche Olympische Sportbund plädiert für Sommer 2021 und insgesamt schiene dieses Datum gerade wohl vermittelbar. Ein wichtiges Zeichen dafür, der Weltleichtathletikverband hat sich grundsätzlich bereit erklärt, seine für Sommer nächsten Jahres geplante Weltmeisterschaft zu verschieben, sollte das IOC entscheiden, Olympia dahin zu verschieben.
Also wir halten fest, die Verschiebung Olympias scheint näher zu rücken. Längst beschlossen ist ja die Unterbrechung der Fußball-Bundesliga. Morgen geht es dann darum, wie lange die Unterbrechung noch dauern soll. Wer berät denn darüber?
Das Präsidium der Deutschen Fußballliga ist berät, ob und wenn ja, wie lange die Zwangspause in der ersten und zweiten Liga erweitert wird. Nach jetzigem Plan würde am 1. Aprilwochenende wieder gespielt, was aber schon länger als unhaltbar gilt. Deswegen wird sich das DFL-Präsidium morgen wohl für eine Verlängerung der Zwangspause bis Ende April aussprechen. Der Europäische Fußballverband UEFA, der hat wegen der Corona-Pandemie die für Ende Mai geplanten Endspiele in der Champions und Europa League verschoben auf unbestimmte Zeit.
Vielen Dank für diese Information. Bastian Rudde war das aus der Sportredaktion. Bei fast allen Straftaten sind im vergangenen Jahr weniger Fälle registriert worden, zum Beispiel bei Wohnungseinbrüchen oder bei Diebstahl. Der Westdeutsche Rundfunk hat schon vorab Einblick in die aktuelle Kriminalstatistik bekommen, die eigentlich erst morgen vorgestellt werden soll. Besorgniserregend ist ein Bereich, in dem die Zahlen deutlich nach oben gegangen sind, bei Kindesmissbrauch und vor allem bei Kinderpornografie, also dem Besitz oder dem Verbreiten von Missbrauchsfotos und Videos. Diese Vergehen haben um knapp 65% zugenommen. Arne Hell und Florian Flade berichten.
Das Jahr 2019 ist das Jahr zweier besonders großer Missbrauchsermittlungen gewesen. Die hundertfachen Vergewaltigungen von Kindern auf einem Campingplatz in Lüchte in Nordrhein-Westfalen und der Fall Bergisch Gladbach. Hunderte Männer aus ganz Deutschland, die offenbar über Handy-Messenger kinderpornografische Fotos und Videos getauscht haben. Zwei Verfahren, die die Wahrnehmung von sexueller Gewalt gegen Kinder in der Öffentlichkeit verändert haben.
Weil dann eben mal deutlich wurde, dass Kinderpornografie nicht unbedingt so ein Delikt ist, was nur im Einzelfall auftaucht, sondern dass es doch ein Massenphänomen ist. Und ich glaube, das ist durch diese Fälle sehr, sehr deutlich geworden.
Sagt Julia Busweiler, Staatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Dort werden die meisten Verfahren im Bereich Kinderpornografie in Deutschland bearbeitet und weiterverteilt. Sie erlebt seit Jahren, wie die Fälle in diesem Bereich mehr werden. Im vergangenen Jahr sind die Zahlen besonders stark gestiegen. Laut der Kriminalitätsstatistik des Bundeskriminalamtes wurden mehr als 12.200 Vergehen registriert. Das ist ein Plus von knapp 65% im Vergleich mit dem Jahr davor. Die meisten Strafverfahren wurden durch Hinweise aus den USA ausgelöst.
Nun, die USA nehmen da eine wirklich zentrale Rolle ein, das kann man definitiv sagen,
sagt Staatsanwältin Busweiler.
Das liegt aber auch darin begründet, dass die großen Provider wie Facebook oder Google, die sind nun mal in den USA ansässig, werden aber weltweit genutzt.
In den USA müssen die Firmen alles, was Kinderpornografie sein könnte, den Behörden melden. Die leiten die Hinweise dann an die Länder weiter, aus denen die Täter mutmaßlich kommen. Mehr als 60.000 solcher Hinweise sind aus den USA im vergangenen Jahr beim BKA eingegangen. Darunter zunehmend auch solche, die nicht zu pädophilen Tätern führen, sondern zu Absendern, die selber noch Kinder und Jugendliche sind.
Am Anfang waren wir sehr verwundert über diese Entwicklung und haben auch feststellen können, dass das ja nicht dem typischen Täterprofil entspricht, mit dem wir es sonst zu tun haben.
Beschreibt Julia Busweiler diesen Trend, bei dem zum Teil quer durch ganze Schulklassen Missbrauchsvideos verschickt werden, per WhatsApp oder Snapchat. Ihrer Erfahrung nach handelt es sich oft um breit kursierende Videos.
Also, dass sie Dateien geschickt bekommen, welchen Inhalt die auch haben und dass es einfach weiter verbreitet wird, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass diese Datei tatsächlich auch einen strafbaren Inhalt haben könnte.
Insgesamt werden den deutschen Behörden also deutlich mehr Fälle von Kinderpornografie bekannt. Expertinnen wie Julia von Weiler von der Organisation Innocence in Danger warnen trotzdem vor einer riesigen Dunkelziffer.
Ich fürchte, dass wir wirklich an der Oberfläche eines tiefen, tiefen, tiefen Sumpfes herumschwimmen und nach wie vor nur einen Bruchteil dessen sehen, was da draußen wirklich los ist.
Bei jedem sexuellen Kindesmissbrauch, davon ist Julia von Weiler überzeugt, müssten Strafverfolger eigentlich auch in Richtung Kinderpornografie ermitteln.
Das würde bedeuten, dass wir bei jeder Ermittlung auch automatisch Hausdurchsuchungen durchführen müssten und das Material auswerten müssten, das wir dann beschlagnahmen. Und dafür hat keine Polizei dieser Welt die notwendigen personellen und materiellen Ressourcen leider.
Seit Mitte dieses Monats haben deutsche Ermittler immerhin ein neues Werkzeug zur Hand. Sie dürfen jetzt künstlich erzeugte Missbrauchsfotos und Videos verwenden, um sich Zutritt zu pädophilen Netzwerken im Darknet zu verschaffen. Dort wird oft nur reingelassen, wer solches Material teilt. Bisher war das deutschen Ermittlern verboten, sagt Staatsanwältin Busweiler.
Und durch die Möglichkeit, dass wir jetzt täuschend echt aussehendes, aber eben fiktiv erstelltes kinderpornografisches Material posten dürfen, ist ein ganz wesentlicher Schritt hinzugewonnen, der uns ermöglicht, dass wir eben in die Ermittlungen einsteigen und schauen, ob es uns möglich ist, dann Täter zu identifizieren.
Die aktuellen Zahlen aus der Kriminalstatistik waren das von Arne Hell und Florian Flade. Ändert sich überhaupt etwas, jetzt wo die Auflösung des völkisch-nationalen Flügels der AfD formal vom Bundesvorstand gefordert wurde? Das ist die Frage, die im Raum steht nach dem Beschluss vom Wochenende. Was, wenn die Vertreter dieses Flügels weiterhin entscheidenden Einfluss haben? Skeptische Stimmen werden jetzt schon laut. Henry Bernhard fasst das zusammen.
Die Aufforderung durch den Bundesvorstand vom Freitag vergangener Woche war eindeutig. Der parteiinterne Flügel müsse sich bis Ende April auflösen, da dessen Beobachtung durch den Verfassungsschutz der gesamten AfD schade. Viele Stunden hatte der Bundesvorstand der Partei darüber beraten. Der Auflösungsbeschluss war ein Kompromiss, gegen den nur der Brandenburger AfD-Chef Kalbitz stimmte. Personelle Konsequenzen zog der Bundesvorstand nicht. Den diesbezüglichen Vorschlägen fehlte es an einer Mehrheit. So blieben die Führungsfiguren des Flügels, Andreas Kalbitz und Björn Höcke, unangetastet. Einzig Kalbitz wurde aufgefordert, juristisch gegen Behauptungen vorzugehen, er sei jahrelang Mitglied der inzwischen verbotenen heimattreuen deutschen Jugend HDJ gewesen. Aus Sicht des AfD-Bundesvorstandes ist zuerst einmal Zeit gewonnen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Kai Gottschalk, früher stellvertretender Parteivorsitzender, zeigte sich im Deutschlandfunk sehr optimistisch, dass seine Partei auf dem richtigen Weg sei.
Alle konstruktiven Kräfte, die es im Flügel gibt, und davon kenne ich viele und mit denen arbeite ich in Nordrhein-Westfalen wie auch auf Bundesebene vernünftig und gut zusammen, die sollen und müssen weiter integraler Bestandteil unserer Partei sein. Und zur Auflösung des Flügels hat der Bufo, und da muss ich ihm auch ein Kompliment aussprechen, eine richtige und gute Haltung entwickelt. Kompliment Richtung Berlin und unserem Bundesvorstand. Und insoweit warten wir jetzt, was in den nächsten Wochen passiert.
Am vergangenen Wochenende sollte ein Treffen des vom Verfassungsschutz als rechtsextrem bezeichneten Flügels stattfinden, das allerdings wegen der Corona-Krise abgesagt wurde. Am Samstag zirkulierten Meldungen, dass der AfD-Rechtsaußen und Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke den Flügel aufgelöst habe. Diese Meldungen wurden von Höcke erst beflügelt und dann dementiert. Man arbeite an einer Bewertung des Bundesvorstandsbeschlusses und einer möglichen fristgemäßen Umsetzung. Recht verklausuliert äußerte er sich auf der Seite des rechten Verlegers Götz Kubitschek zur Aufforderung des Bundesvorstandes, den Flügel aufzulösen.
Ich bin als AfD-Mitglied peinlich berührt, denn diese Forderung kommt zum falschen Zeitpunkt und unterläuft einen Vorgang, den der Flügel längst umsetzt, seine Historisierung. Ohne den Flügel wäre die AfD keine Alternative mehr, sondern vielleicht gerade noch eine Art eigenständige Werteunion, also ein Mehrheitsbeschaffer von Merkels Gnaden.
Es bestehe, so Höcke, keine Eile. An seiner politischen Ausrichtung werde sich ohnehin nichts ändern.
Unsere Arbeit weist über den Flügel hinaus. Andreas Kalbitz, ich selbst und alle anderen politikfähigen Flügler werden ihren politischen Kurs im Sinne der AfD weiterführen.
Er versicherte auch, dass diese Vorgänge auf dem Thüringer Landesverband keine Auswirkungen haben werden. Dies sieht man in der AfD, je nach politischer Ausrichtung, mit Freude oder mit Sorge. Die sozialen Netzwerke sind voll mit Stimmen, die Höcke und Kalbitz ermuntern, im Sinne des Flügels weiterzumachen. Auch Höckes Co-Vorsitzender im Thüringer Landesverband der AfD, Stefan Möller, steht zu Höcke.
Die ganzen Erfolge, die wir erzielt haben in den letzten 4-5 Jahren, die sind eben auch mit seiner Person verknüpft. Und bloß weil der Verfassungsschutz meint, dass das in irgendeiner Form anstößig wäre, schmeißt man ja nicht sein Personaltableau deswegen über den Haufen.
Ein AfD-interner Kritiker lässt sich mit den Worten zitieren, dass der Landesverband zu 100% unter der Fuchtel von Höcke stünde. Westdeutsche völkische und nationalsozialistische Kreise hätten die Thüringer AfD geradezu unterwandert. Es gibt nun in der AfD die Sorge, dass die Auflösung des Flügels ohne personelle Konsequenzen dazu führen könnte, dass der Verfassungsschutz die gesamte AfD zum Beobachtungsfall erklären könnte und dass dies zur Spaltung der Partei führen könnte.
berichtet Henry Bernhard. Und jetzt ist Anja Jatzeschan hier im Studio. Ihre Presseschau ermöglicht uns schon jetzt einen Blick in die Kommentarspalten der Zeitung von morgen.
Ein Milliardenhilfspaket der Koalition gegen die wirtschaftliche Not, die das Coronavirus hinterlassen wird. Die Rheinische Post ist alles in allem zufrieden. Die oft in Europa kritisierte Sparsamkeit der deutschen Regierung zahlt sich nun nach der alten Volksweisheit aus. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Staatshaushalt und Sozialkassen sind in Deutschland robust aufgestellt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die Zahlen des IFO-Instituts und ist nicht ganz so entspannt. Wenn die Wirtschaft 2 Monate lang teilweise stillsteht, entstehen Wohlstandsverluste zwischen 255 und 495 Milliarden Euro. Jede weitere Woche kostet zusätzlich 25 bis 57 Milliarden Euro. Die Bundesregierung versucht, vieles von dem auszugleichen, was vorher privat erwirtschaftet wurde und nun wegfällt. Wie lange kann sie das in diesem Maße durchhalten? Man kann nur hoffen, dass die Deutschen die Antwort nie erfahren müssen. Die Neue Presse aus Coburg ergänzt, ob die Rechenmodelle des IFO-Instituts jemals Realität werden, wissen wir nicht. Es wäre hilfreich, würden die Cassandra-Rufe der Virologen und Ökonomen auch immer wieder von etwas Zuversicht begleitet. Die Landshuter Zeitung hat die Hoffnung, dass die neuen Finanzmittel nicht zu 100% aufgebraucht werden. Denn auch ohne neue Schulden lasten wir den nächsten Generationen erdrückende Bürden auf. So war die Wirtschaftsentwicklung ja bereits vor dem Virenangriff rückläufig. Und die viel schlimmere Krise, der Klimawandel, ist in die Gesamtrechnung noch gar nicht eingepreist. Die Mitteldeutsche Zeitung blickt auf die Stimmung in der Krise und gibt zu bedenken: Es kann schlimm werden, keine Frage. Aber welchen Effekt soll es haben, jetzt die ohnehin schon kursierenden Ängste noch zu steigern? Eine Kultur des Alarmismus wäre schädlich in jeder Hinsicht. Neben dem Kampf um das Leben der Kranken rückt ein anderer Aspekt zunehmend in den Blickpunkt, den die Nürnberger Nachrichten aufgreifen. Eingeschränkt werden schließlich von der Verfassung garantierte eigentlich unveräußerliche Grundrechte. Die Bewegungsfreiheit zum Beispiel, die Versammlungsfreiheit, die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Da möchte man doch schon wissen, was das Bundesverfassungsgericht von solch einer Konstruktion hält. In diesem Zusammenhang greift der Nordbayerische Kurier Pläne auf, die Krisenmanager Jens Spahn zurückziehen musste. Das kesse Vorpreschen des Gesundheitsministers, im Namen der Gesundheit die Handydaten der Menschen auszulesen, ist schon reichlich unverschämt. Das erinnert an die Versuche der Politik, im Namen der Terrorbekämpfung alles auszuspähen, was der digitale Alltag so hergibt.
Vielen Dank für diese Presseschau. Anja Jatzeschan war das. Und diese Presseschau wurde zusammengestellt von Marco Langer. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.